Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und wir befinden uns in Folge 298 im Bereich Wir Verlage Büchermacher Teil 236. Es ist Folge 2 von 2 zu unserer Buchneuerscheinung Christoph Stellin, Der Dandy und die Kunst der Herablassung und andere Satiren. In der letzten Folge haben wir das Vorwort gehört und zwei Audioausschnitte von Konzerten von Christoph Stellin. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und heute hören wir das komplette Nachwort, eingesprochen von Martin Betz. Martin Betz hat das zu Hause in seinem Homeoffice aufgenommen. Die Audioqualität ist nicht ganz so, wie wir sie uns wünschen. Vor allen Dingen ein bisschen Hall dahinter, aber Ihnen kommt es ja vor allen Dingen auf den Inhalt an. Lauschen Sie also dem Nachwort, wo wir eine Menge über Christoph Stellin und über seine Art des Liedermachens erfahren. Herzlichen Dank an den Autor des Nachwortes und Sprecher Martin Betz. Nun ist der Platz am Mikrofon seiner.
Herablassung. Eine Kunst soll das sein? Handelt es sich dabei nicht um unwillkommenes, hochnäsiges Benehmen? Tatsächlich, der Kurswert von Verhalten, auf das der Begriff Herablassung Anwendung findet, ist binnen der letzten 250 Jahre gefallen. Schauen wir ins Wörterbuch. Für Adelung 1801 meint Herablassung die Bequemung nach anderer geringerem Stande oder schwächeren Einsichten. Und die Brüder Grimm bieten zu diesem Stichwort je ein Zitat der beiden berühmtesten Klassiker. Jedermann bewunderte seine des Prinzen Leutseligkeit und Herablassung. Goethe. Nicht diese himmlische Herablassung, nicht diese Güte, Königin. Schiller. Durchweg Beifall erntet die Herablassung hier. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache dagegen nennt für herablassend die Synonyme abfällig, abschätzig, abwertend, diskriminierend, geringschätzig, gleichgültig, missbilligend, naserümpfend, verachtungsvoll. Ein krasser Wandel. Wie kommt's? Sicherlich durch die Veränderung der Staatsordnung und des zugrunde liegenden Menschenbildes. Im Ständesystem mit anerkannten Rangunterschieden wirkte sympathisch, wenn Prinz oder Königin sich zum Volk herabließen. Im heutigen Industriestaat, der sich mit der missverstandenen Idee der Gleichheit aller Menschen den Wunsch nach Herrschaft über andere verdrängte und zu einem darwinistischen Erniedrigungs- und Erhöhungsgerangel führte, wird Herablassung abgelehnt. Setzt sie doch einen Niveauunterschied voraus, welcher dieser Idee zufolge nur ein eingebildeter sein kann. Kein Zweifel, der Gleichheitsidee stehen sie kritisch gegenüber. Die Bühnenfiguren und Geschichtenprotagonisten Christoph Stellins, die sich im vorliegenden Band versammelt finden und die allesamt alter Egos Christophs verkörpern. Identifikationsfiguren oder Theaterrollen seiner Tagträume oder Abendprogramme. Jener Heinrich der Diener-Geschichte, aus welcher die beiden Zitate ausgangs des vorhergehenden Abschnitts stammen, oder Meyer der letzte Dandy, dessen Monolog um ein gutes Jahrzehnt früher entstanden ist. Meyer und Heinrich. Beide sehen das Rollenmodell von Herr und Diener als geradezu ideal an, wobei beide just in der Dienerrolle ihr höchstes persönliches Glück vermuten. Nur wegen der Unmöglichkeit, einen geeigneten Herrn zu finden, hat Heinrich beschlossen, sich für die Herrenrolle herzugeben, weil also das Optimum ein Dieneramt nicht zu haben ist, wählt er das Zweitbeste, die Stellung eines Herrn. Hauptsache, dass das Schlimmste, das Gleichheitsprinzip überwunden wird. Freilich, jener geschmäcklerisch wehleidige, das Aroma von Curry und preiswertem Zigarettentabak sowie diese dreist daherstampfende Dummheit aus elektrischem Schlagzeug und Bass, verachtende Ästhet, als welcher Heinrich sich aufführt, füllt die Herrenrolle so gut aus, dass Zweifel erlaubt sind, ob er einen Diener ebenso vollkommen darzubieten verstanden hätte. Ich spiele nicht in diesem Jahrhundert. Ein Satz, der für Heinrich zum Lebensmotto wird, auch für Christoph bildete er einen Refrain seines Selbstverständnisses. Einen von mehreren, denn wie in Christophs Konzerten erklangen auch in seinem Bewusstsein ganz unterschiedliche Kehrverse. Christophs Rolle in der Welt, mit der seiner Heinrich-Figur zeigte sie gewisse Übereinstimmungen. Doch große Unterschiede sind ebenso offensichtlich. Christophs Lebensgrundbedingungen gestalteten sich anders als die des von einer Erbschaft gestützten, der als Ballettkritiker Kunst professionell rezipiert. Christoph wollte und musste verdienen, nicht durch Rezeption, sondern durch Erzeugung von Kunst, welche er als Kleinkünstler rastlos betrieb. Statt wie Heinrich die Druckwellen studentischen deutschen Veränderungswillens vergleichsweise unbeteiligt zu überstehen, hatte Christoph einer dieser Wellen seinen Karriereanschub zu verdanken. Der Liedermacherbewegung auf den legendären Festivals auf Burg Waldeck, die Vorboten Entwicklungshelfer und schließlich einen Bestandteil der 68er Bewegung darstellten, war er von Anfang an präsent, um alsbald Studienabbrecher, der sich über Auftritte in Münchner Kneipen emporgearbeitet hatte, die typische Laufbahn eines Künstlers der alternativen Szene einzuschlagen. Mit rund 70 Auftritten pro Jahr und einigem Erfolg. Dem 34-Jährigen wurde die höchste einschlägige Auszeichnung, der Deutsche Kleinkunstpreis, verliehen. Ich spiele heute Abend hier bei euch in Sommerhausen oder Winterthur. So lautete ein anderer Refrain seines Lebens. Kleinkunst bedeutet Applaus und Honorar jeweils in kurzen Zyklen und kleinen Portionen zu säen und zu ernten. Ausgesorgt hatte Christoph nie. Von daher mag Heinrichs Wunsch nach mehr Bequemlichkeit und Gediegenheit auch Christoph vertraut gewesen sein. Zumal er als Selbstvermarkter im Auftrittsbusiness das darwinistische Gerangel täglich zu spüren bekam. Sich zur Ruhe zu setzen, hätte freilich nicht seinem Temperament und seiner hohen Geistesblitzfrequenz entsprochen. In einer Tagebuchnotiz zur Kunst der Herablassung lässt Christoph zwei seiner inneren Stimmen miteinander streiten. Du stellst dich außerhalb und übergießt alles mit Hohn, wo du den Blick vielmehr zusammen mit den anderen brüderlich auf die unberechenbare Wetterlage des gemeinsamen Schicksals richten solltest. Brüderlichkeit, ätzt die andere Stimme, Gähnen statt Lachen, Ochse statt Stier, Zwieback statt Braten. Mit dem Schlusssatz seiner Notiz schlägt sich Christoph auf die Seite der Stier- und Bratenstimme. Schließlich muss ich auch Geld verdienen. Wohl gerade seines sprunghaften Naturells und seiner Virtuosität der pointierten Formulierung wegen hat Christoph das Gegenteil, Gelassenheit und Souveränität, bewundert und sich gerade in seinen späteren Jahren viel davon angeeignet. Aber da war noch eine ganz andere Art von Traum, heißt es in der Geschichte von der schwarzen Haube. Eine Wanderung durch Lappland spielte da eine Rolle. Die Ausbildung zu einer Kampfsportart in Japan, das Leben mit den Mönchen als Gast in einem Benediktinerkloster oder in der einfachsten Form noch einmal ein Jahr Studium der Philosophie mit Kohleofen auf der Studentenbude, mit Tee und Konzentration auf das Wesentliche. Ein Traum, dessen Verwirklichung Ausdauer und Disziplin erfordern würde und Askese. Speziell die Frequenz der menschlichen Kontakte betreffend. Letztlich mutiert er und wird realisiert in Gestalt einer Hausrenovierung mit altem Cognac und Geselligkeit beim Veltliner Wein. Ziehen Sheriff und Indianer ihre Lebensentwürfe respektive Träume konsequent durch bis zum resultierenden Tod, gibt sich Urs mit seiner genussfreudigen Kompromisslösung zufrieden. Seine asketischen Ambitionen sind, zum Glück für Frau und Kinder, zum Scheitern verurteilt. Heinrich scheitert mit seinem Projekt, großzügig und nonchalant zu sein, weil seine Unverwundbarkeit, ähnlich wie jene Achilles oder Siegfrieds, eine Lücke aufweist. Und zwar an höchst empfindlicher Stelle, auf dem Gebiet der Erotik. Bezeichnenderweise ähnelt Heinrichs Geliebte beinahe wörtlich jener der Kunst der Herablassungsfigur. Jener trifft sich mit einem Mädchen aus ländlich-kleinbürgerlichen Verhältnissen mit großer Frische und Sinnlichkeit der körperlichen Ausstrahlung, die sie wohltuend abhob vom Heer der Studentinnen. Diese Figur liebte die schöne Tochter eines einfachen ländlichen Postangestellten, die mein Herz angerührt hat durch die größere Wärme und Frische, durch die sich die Kinder der einfachen Kreise so wohltuend abheben können von den Töchtern der einflussreichen und gebildeten Stände. Bricht nun diese Figur in lupenreiner Dandy-Manier aus rein ästhetischen Gründen die Beziehung ab, stellt Heinrich just beim Erläutern des Begriffs interesseloses Wohlgefallen kleinliche Tauschhandelsgedanken an, indem er eine Einführung in die Hintergründe und Zusammenhänge des abendländischen Denkens für eine keineswegs geringe Gegengabe für die Segnungen der Natur erachtete. Und anstatt Ramona den als Ehemann objektiv besser geeigneten Osman zu gönnen, ergeht er sich in immerhin nach außen trefflich unterdrückter Eifersucht. Und Christoph, seine noch ein anderer Traumambitionen betreffend, ist auch er gescheitert. Zum Glück für sein Konzertpublikum, seine Freunde, seine Gäste zu Haus ist er gewitzter, pointierter, nie geschwätziger Sprachkünstler, Genießer und großer Koch geblieben, dem im Zuge geselliger Abende Geschichten wie jene von der Haube oder vom Sheriff erzählt wurden, die er dann nach jahrelanger Gärung in seinem Bewusstsein aufschrieb. Was ihn hinderte, etwa seiner Faszination für die Szenenmeister intensiver nachzuleben, war weniger Unfähigkeit zur Askese als Mangel an Ausdauer. Christoph neigte zu Ungeduld. Eine Zeit lang, bereits in seinen 60ern, bewohnte er ein Einzimmerdachgeschoss nahe der Berliner Jannowitzbrücke. Einmal besuchte er einen Bekannten, der ähnlich existenzialistisch hauste Seine Tage verbrachte dieser durchweg in der Staatsbibliothek, weil er nach seinem Doktorexamen der Philosophie als Sozialhilfeempfänger dort einfach weiterforschte. Tief beeindruckt besorgte sich Christoph andern Tags eine Jahreskarte der Stabi, um anschließend im Lesesaal die FAZ zu gutieren, was er zu Hause ebenso getan hätte, in der Cafeteria zu Mittag zu essen, zum Mittagsschlaf nach Hause zu fahren und die Bibliothek nie wieder zu betreten. Diese Art, eine Jahreskarte restlos auszunutzen, war typisch für Christoph. Ich habe ihn kennengelernt, als er 38 war und sich wohl im Zenit seiner Bekanntheit befand. Sein Beruf hatte soeben noch Liedermacher gelautet, doch hatte die zugehörige Bewegung schon viel von ihrem Schwung eingebüßt. Und Christoph fühlte sich ihr nicht mehr zugehörig. Soeben hatte er in zwei aufwendigen, selbstfinanzierten Schallplattenprojekten seinen Lieblingsdichter gehuldigt, der nicht, wie Villon oder Bellmann, zu den Galionsfiguren der Szene zählte. Johann Christian Günther. Christophs Weg als Einzelgänger hatte begonnen. Die Berufsbezeichnungen lauteten fortan Kabarettist, Schriftsteller, Sänger oder am individuellsten und vielleicht passendsten Erzähler. Nachdem ich ihm ein paar Gedichte gesandt hatte, wurde ich eingeladen zu ihm nach Hause, in eine Zweizimmer-Einliegerwohnung, die sich als Fond eines stattlichen Bürgerhauses förmlich in den Fuß des Tübinger Österbergs hineingräbt. Ihre Dimensionen fallen bescheiden aus, zumal Christoph sie bis vor kurzem noch mit einer Lebensgefährtin geteilt hatte. Unterm durchweg geschmackvoll antiken Immobiliar fiel mir ein Stuhl auf. Eigentlich war er als Sessel zu bezeichnen, da er Armlehnen aufwies. Freilich waren jene nicht beidseitig, sondern rechtwinklig zueinander angeordnet, unter Verzicht auf eine eigentliche Rückenlehne. Wer hier sitzt, kann seinen Rücken allenfalls im Eck, im Treffpunkt beider Armlehnen abstützen, so dass diese Sitzgelegenheit weniger Bequemlichkeit als höchste Beweglichkeit zum Gestikulieren bietet, bei gleichzeitiger Möglichkeit, die Arme abzulegen. Ein Möbelstück, das wie für Christoph maßgefertigt erschien. Aus einem für Christophs Verhältnisse sehr ausgedehnten Urlaub, 2 oder gar 3 Wochen auf Rhodos, brachte er sein bislang ausgedehntestes Bühnenstück mit, den Monolog der Dandy, bereits auswendig gelernt. Sein Vortrag und die zugehörige Bühnenfigur Christophs waren mit erwähntem Möbel untrennbar verbunden. Es bildete die Bühne dieses Monologs und fungierte als sein Regisseur. Ausnahmsweise hatte Christoph einen laderaummäßig engen Neuwagen erworben, einen BMW der ersten Dreierreihe, dank einem Dachgepäckträger. Konnten Christoph, Sitzmöbel und Monolog nun gemeinsam reisen und wurden einquartiert ins Soloprogramm aus Liedern und Sprechtexten. Wobei Christoph den insgesamt etwa viertelstündigen Monolog durch kleine Viola-Zwischenspiele garnierte. Dieser Herr Meier, Keimzelle der Texte dieses Bandes, stellt für mich bis heute ein Vorbild dar. Wenn er bei so sympathischen und vernünftigen Leuten wie Hausbesitzern nicht schlafen, sondern pennen geht, aus Solidarität, oder wenn er als Wehrdienstleistender erkennt, Ein Befehl ist auf seine Art und Weise durchaus auch eine Willensäußerung, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Dann übt er tatsächlich Herablassung. Nicht die von Heinrich gewünschte Bequemlichkeit, sondern die von Adelung benannte, mit Aufwand verbundene Bequemung nach anderer geringerem Stande oder schwächeren Einsichten. Das Wunderbare dabei ist, dass Hausbesetzer oder Befehlshaber gar nicht bemerken werden, welcher mächtige Akt der Herablassung stattfindet. Nach außen mag es wirken, als ob nichts gewesen wäre. Wie abermals ein Refrain Christophs, diesmal aus einem seiner Lieder, lautet. Nur der aufmerksamste Beobachter mag sie registrieren, die sanften Bewegungen und die sie verursachenden Niveau- und Temperaturdifferenzen. Der Anfangstext dieses Bandes, der vom römischen Badezimmer, Christoph hat ihn jahrelang als improvisiert vorgetragenen Sprechtext auf Bühnen aufgeführt, ehe er ihn für die Dandy-Textesammlung erst schriftlich fixierte, weist Christoph als solchen Feinbeobachter aus, der die Herablassung eines Wassertropfens vom Boiler in die warme Wanne als Erfrischung begrüßt. Seine Fähigkeit und womöglich auch schicksalhafte Berufung zum Einzelgänger hat vielleicht darin ihren Ursprung, dass Christoph überall in den harmlosesten Alltagserscheinungen Großes entdecken konnte. Großes Kino, großes Theater. So hab ich Christoph erleben dürfen. Einen Mann, der nicht gern zugehörig sein mochte, aber zuhören konnte. Und zusehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Autor und Sprecher des Nachworts Martin Betz von der Christoph-Stellin-Gesellschaft. Ich hoffe, Sie haben den Inhalt genossen und Sie bleiben uns weiterhin treu. Nächste Woche gibt es die Folge 299 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 237. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Büchermacher Ralf Plenz und das Buch von Christoph Stellin gibt es für 20 Euro in unserem Webshop auf der Seite www.input-verlag.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter.